Ja, guten Morgen. Wir starten heute mit einer kleinen Predigtreihe zum Buch Jeremia. Das Schöne ist, ihr könnt euch aktiv daran beteiligen und zu Hause schon mitmachen, denn jeder von euch ist eingeladen, parallel zu den Predigten anhand eines Bibelleseplanes schon unter der Woche zu Hause die einzelnen Kapitel im Buch Jeremia mitzulesen. Die Jugendgruppe macht solche Projekte, also ungefähr einmal im Jahr, glaube ich, habe ich gehört, oder immer wieder mal. Und wir als Gemeinde haben uns da einfach mal mit eingeklinkt, möchten euch einfach die Gelegenheit geben, da auch mitzumachen. In der Infomail kam ja dazu schon eine erste Information. Wir haben diese Bibellesepläne, diese Übersichten auch hinten nochmal ausgedruckt, und ja, so haben wir auch als Gemeinde einfach Möglichkeit, da mit einzusteigen in dieses spannende alttestamentliche Buch Jeremia. Wie gesagt, es ist keine Pflicht, einfach ein Angebot für euch, da mitzumachen. Und ja, am Sonntag in den Predigten wird dann auch immer wieder mal punktuell darauf zurückgegriffen, was in der Woche gelesen wurde. Ich finde, zusätzlich zu dem Bibelleseplan, genau, so sieht er aus, der liegt außen aus, auch noch Vertiefungsfragen, also die Möglichkeit, wer einfach noch ein bisschen mehr darüber nachdenken möchte, pro Tag nochmal 2, 3, 4 Fragen, die ein bisschen helfen wollen, den Text noch besser zu verstehen und einzuordnen. Hilfreich finde ich persönlich auch diese Übersicht, die Könige und Propheten im Alten Testament. Auch das kann man sich im Internet runterladen. Ich weiß nicht, liegen auch Ausdrucke aus? Nee. Können wir sonst mal noch hinlegen. Das gibt einfach überhaupt einen zeitlichen Überblick über die ganzen Könige oben im Nordreich, unten im Südreich, bis eben zur Wegführung nach Assyrien beziehungsweise Babylon. Auch ein bisschen zeitlich kann man es denn einordnen, und wir sind eben unten bei Jeremia in den nächsten Wochen unterwegs. Ja, soweit mal diese einleitenden Worte zu diesem Bibelprojekt. Wir wollen heute mal so einen ersten Überblick, einen Eindruck in das Buch Jeremia bekommen und schauen uns noch die Berufung von Jeremia gemeinsam an. Gleich in den ersten Versen dieses Buches bezeugt Jeremia, dass er dieses Buch nicht aus eigenem Interesse irgendwie geschrieben hat, sondern im Namen und im Auftrag des lebendigen Gottes. Ihr dürft es gerne mal mit mir aufschlagen. Jeremia, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Da lesen wir: Das sind die Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias von den Priestern, die in Anatot im Land Benjamin wohnten, an welchen das Wort des Herrn erging in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, 13. Jahr seiner Regierung, und auch in den Tagen Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zum Ende des 11. Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zur Wegführung Jerusalems im 5. Monat. Hier erfahren wir auch gleich schon eine erste zeitliche Einordnung, wo wir uns befinden. Denn Jeremias Auftrag, so hat es hier gerade gestanden, begann in den Tagen des Königs Josias. Wenn wir nochmal unsere Grafik hier zu Hilfe nehmen, ich habe ein bisschen reingezoomt, seht ihr Jeremia unten als Prophet und die entsprechenden Könige hier, die zu seiner Zeit gelebt haben. Neben Josia hat er eben noch 4 weitere Könige miterlebt. Und so dauerte sein Dienst etwa 40, 45 Jahre. Der Großteil davon war er in Jerusalem, hat eben das nahende Gericht angekündigt, bevor er dann noch von seinen eigenen Leuten mit nach Ägypten geschleppt wurde. Und auch dort hat er nochmal weiter gepredigt den Menschen dort. Sein Wirken Eben im Südreich Juda war also genau vor den letzten Jahren, bevor das Volk in die Gefangenschaft nach Babylon geführt wurde. Die Gefangenschaft ist hier angezeigt mit diesen drei geschwungenen Pfeilen oben, erste Deportation, zweite und dritte. Es war eben zeitlich noch verschoben, wie Israel eben ins Exil gehen musste. Und zu diesem Zeitpunkt, auch das ist hier ersichtlich, ist das Nordreich Israel bereits schon von den Assyrern erobert worden. Das sind die zwei anderen Pfeile, die blauen da oben. Erste und zweite Deportation. Assyrien hatte ja das Nordreich schon über 100 Jahre vorher besiegt und die Israeliten weggeführt. Das war das erste Gericht, dieses Nordreich. Aber leider hat dieses Gericht nicht einen positiven Effekt oder eine heilende Wirkung für das Südreich Juda mit sich gebracht, denn dort gab es zwar teilweise noch gottesfürchtige Könige, man sieht es hier an der Farbe, schwarz ist gottlos, im Nordreich sieht es da ganz dunkel aus, ein Gottloser nach dem anderen. Im Südreich gab es zumindest immer wieder mal ein bisschen Könige, die nach Gott gefragt haben, da waren immer wieder mal Hoffnungsschimmer zu sehen, aber auch sie konnten den geistlichen Niedergang nicht verhindern, immer nur wieder ein bisschen hinauszögern. Und eben mitten in diese Zeit hinein, kurz vor der Deportation, da schickt Gott den Propheten Jeremia, um nochmal einen letzten Umkehrruf ins Volk zu bringen, eine letzte Warnung vor dem drohenden Gericht, das unmittelbar bevorsteht. Von der Berufung nun von Jeremia lesen wir auch im ersten Kapitel in den Versen 4 bis 19. Das wollen wir uns jetzt mal noch anschauen. Jeremia 1, die Verse 4 bis 19. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Also bevor Jeremia prophezeit, spricht Gott erstmal zu ihm. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sprach ich, ach Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden. Ich bin noch zu jung. Aber der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende. Und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich am heutigen Tag über die Völker und über die Königreiche ein, um auszurotten und niederzureißen und um zu zerstören und abzubrechen und um zu bauen und zu pflanzen. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Was siehst du, Jeremia? Da sprach ich, ich sehe den Zweig eines Mandelbaumes. Sprach der Herr zu mir, du hast recht gesehen, denn ich werde über meinem Wort wachen, um es auszuführen. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an mich, was siehst du? Da antwortete ich, ich sehe einen siedenden Topf, der kommt von Norden her. Der Herr sprach zu mir, von Norden her wird das Unheil über alle Bewohner des Landes entfesselt werden. Denn siehe, ich rufe alle Geschlechter der Königreiche des Nordens, spricht der Herr, damit sie kommen und jeder seinen Thron aufstellt vor den Toren Jerusalems und gegen alle seine Mauern ringsum und gegen alle Städte Judas. Ich will mein Urteil über sie fällen, wegen all ihrer Bosheit, dass sie mich verlassen haben und anderen Göttern Räucherwerk dargebracht und die Werke ihrer Hände angebetet haben. Du aber, gürte deine Lenden, mache dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Sei nicht verzagt vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen verzagt mache. Siehe, ich mache dich heute zu einer festen Stadt und zu einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer gegen das ganze Land, gegen die Könige von Juda, gegen ihre Fürsten, gegen ihre Priester und gegen das Volk des Landes. Sie werden zwar gegen dich kämpfen, keine guten Aussichten, aber sie werden dich nicht überwältigen. denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Berufungsgeschichten in der Bibel sind immer etwas Spannendes. Egal, ob wir die Geschichte von Mose betrachten, von Jesaja oder eben wie hier die Berufung von Jeremia. Wenn Gott Menschen beruft und in seinen Dienst stellt, dann rüstet er die jeweiligen Personen immer auch mit dem aus, was sie brauchen, was sie dafür benötigen. Auch wenn die Menschen häufig denken, Gott hätte irgendwas falsch gemacht. Sie kommen ja gar nicht in Frage dafür. So wie Mose, der meinte, er könne doch gar nicht reden. Oder eben auch hier bei Jeremia, der das Gleiche sagt und noch ergänzt, ich bin ja auch viel zu jung. Bitte schick jemand anderes. Aber für Gott zählen all diese Ausreden nicht. Warum? Weil mit Gott uns eben nicht ein x-beliebiger beruft, sondern der Schöpfer von Himmel und Erde, der uns erdacht, der uns geschaffen hat, der weiß ja am allerbesten, wie wir funktionieren, was wir können und brauchen und was nicht. Das heißt, wenn Gott beruft, dann begabt er auch. Das ist übrigens bis heute so. Wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium den Menschen, dass sie gerettet werden, dass sie Buße tun, dann klingt es erstmal nach Überforderung für uns. Aber wahrscheinlich meint er es genauso, wie er es sagt. Geht hin. Auch Jeremia, der bei seiner Berufung erst 20 Jahre alt war, fühlt sich hoffnungslos überfordert, als Gott ihm erklärt, dass er ihn zum Propheten ausgesucht hat. Und deshalb ist es so schön zu sehen, wie Gott ihm hier, bevor sein Dienst startet, erstmal eine ganze Menge an Verheißungen und Ermutigungen mitgibt. Gott macht zunächst deutlich, dass es kein Spontaneinfall war, dass er ihn ausgesucht hat. Wir lesen das hier in Vers 5. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Schon vor der Geburt wurde Jeremia für diesen Dienst auserwählt, um als Prophet zu dienen. Gott hatte also längst schon seine Zukunft geplant, bevor Jeremia überhaupt davon wusste. Ja, es war Jahwe höchstpersönlich, der hier der Auftraggeber ist. Und das ist das Entscheidende für alles Weitere in Jeremias Leben. Das heißt ja auch so schön, Gott hatte ihn geheiligt, das heißt abgesondert, ausgesucht, herausgenommen, um für diesen Dienst Gott zu dienen. Und am Ende des Verses, in Vers 5, werden uns auch noch Details zum Umfang seines Dienstes mitgegeben. Es heißt hier, ich habe dich erwählt zum Propheten für die Völker. Wir werden merken beim Lesen dieses Buches, auch wenn ihr es zu Hause vielleicht durchlest, dass Jeremia eben nicht nur für Israel prophezeit, sondern auch für andere Völker, für die Völker drumherum, für Königreiche. Im ersten Teil des Buches, ungefähr bis Kapitel 45, spricht er vor allem zum eigenen Volk, zu den eigenen Leuten. Und etwa ab Kapitel 46 gibt es dann auch Weissagungen gegen andere Völker. Und so erfüllt sich, was Jeremia eben schon hier bei seiner Berufung in Vers 10 gesagt bekommen hat. Siehe, ich setze dich am heutigen Tage über Völker und Königreiche ein. Um was zu tun? Dann geht der Vers weiter und erläutert noch diesen genauen Auftrag, um auszurotten und niederzureißen, um zu zerstören und abzubrechen. Und um zu bauen und zu pflanzen. Jeremia bekam also einen zweifachen Auftrag, sowohl abreißen als auch aufbauen. Interessant ist, mit vier Wörtern wird dabei das Niederreißen hier beschrieben und mit zwei Wörtern nur das Aufbauen. Das spiegelt so ein bisschen das Verhältnis wider von den Inhalten seiner Predigten. Denn er hatte hauptsächlich Gericht zu predigen. Und nur punktuell schimmerte die Hoffnung für Israel hindurch. Wie schon bei Mose gab Gott auch bei Jeremia noch zeichenhafte Bestätigungen mit dazu, dass er es wirklich ernst meint mit seinem Auftrag an Jeremia. Davon lesen wir in den Versen 11 bis 16. Wir können jetzt aus Zeitgründen nicht ganz im Detail darauf eingehen, aber doch die zwei Aussagen wollen wir festhalten, die Gott hier an Jeremia weitergibt. Denn er erklärt die Bilder im nächsten Vers immer schon automatisch. Und er sagt, mit dem Mandelzweig, Vers 11, da bestätigt Gott, dass er über der Ausführung seines Wortes wacht. Es kommt letztlich nicht auf die Worte Jeremias an. Nein, Gott sagt, ich bin der, der zu den Menschen redet. Und es wird sich alles so erfüllen, wie ich es möchte. Das zweite Zeichen mit dem kochenden, siedenden Topf, das sollte die Dringlichkeit seiner Botschaft verdeutlichen. Gott gießt sein Gericht über Juda aus. Und es brodelt und kocht schon so sehr, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis das Unheil über das Volk Gottes hereinbricht. Und bei all diesen Details zu seinem Auftrag war es für Jeremia vermutlich das Allerwertvollste, dass er in dieser Berufungsbegegnung mit Gott noch ganz persönliche Zusagen bekommen hatte. Zusagen der Gegenwart Gottes. Die habe ich hier nochmal zusammengefasst, die sind so wertvoll. Er sagt zu ihm, fürchte dich nicht vor ihnen, Vers 8, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Gott rüstet ihn auch aus fürs Reden und sagt, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Nicht deine Redekunst wird es sein, sondern ich, der Herr, bin es. Und schließlich diese wichtigen Worte in Vers 17 bis 19. Sei nicht verzagt vor ihnen, vor den Menschen. Denn ich, sagt Gott, mache dich heute zu einer festen Stadt, zu einer eisernen Säule, zu einer ehernen Mauer. Drei unglaublich starke Bilder, wo Festigkeit ausdrückt. Ich mache dich das, sagt Gott, gegen das ganze Land und dann auch die verschiedenen Ansprechpersonen, die hier noch genannt werden. Sie werden zwar gegen dich kämpfen, sagt Gott hier bereits voraus. Aber das Entscheidende ist, sie werden dich nicht überwältigen. Egal, wie sie gegen dich anrennen, ich bin stärker, sagt Gott. Denn ich bin mit dir. Ich bin auf deiner Seite, Jeremia, um dich zu erretten. Wie hatte Jeremia genau diese Worte nötig? Sie waren Balsam für seine Seele. Er hat sich sicherlich noch oft daran erinnert. In den Zeiten, wo er müde geworden, wo er ermattet war, weil Gott ihm wirklich viel zugemutet hatte. Deshalb wird Jeremia auch gerne als der weinende Prophet bezeichnet. Das nicht ohne Grund. Denn seine Gerichtsbotschaft mit dem Aufruf zur Umkehr, das kam bei den halsstarrigen Zuhörern eben nicht besonders gut an. Und so kam, wie es kommen musste, während seiner über 4 Jahrzehnte dauernden Dienstverrichtung, sah er so gut wie keine Früchte seiner Arbeit. Wie frustrierend. Keiner wollte seine Predigt hören. Man nahm ihn überhaupt nicht wirklich ernst. Dafür hatte er aber umso mehr Anfeindung, Verachtung, Verfolgung, Misshandlung seiner Zuhörer einzustecken, die, je länger er gepredigt hat, nur noch schlimmer wurden. Ja, bis hin zum Mordversuch. Das heißt, Rein äußerlich hatte Jeremia keine Erfolge aufzubieten. Keine greifbaren Resultate. Aus menschlicher Sicht würde man ihn als gescheitert bezeichnen. Man würde sagen, hey, also das hat sich wirklich nicht gelohnt. 45 bittere Jahre voll Leiden und Mühsal und dann kommt nicht mal was dabei raus. So bitter war die Situation, in der Jeremia seinen Dienst ausgeübt hatte. Und trotzdem, und das ist das Erstaunliche, das Schöne auch in diesem Buch, Jeremia hielt ununterbrochen an seinem Gott fest. Egal, wie schwer die Umstände waren. Er hielt sich fest an den Verheißungen, die wir hier vor uns haben, die er zu seiner Berufung bekommen hatte. Das war seine Kraftquelle, worauf er sich gestützt hatte, wenn sich mal wieder alle gegen ihn stellten und ihm nur Böses tun wollten. Ich staune, wenn ich hier über Jeremia nachdenke, über sein Durchhaltevermögen. Er war ein Mann mit Format, mit Rückgrat, einer, der sich durch nichts und niemand hat unterkriegen lassen. Damit bekommen wir schon mal so einen ersten Eindruck von diesem besonderen Mann Gottes. Denn Jeremia, er war nicht nur ein Prophet in der Weise, dass er als Sprachrohr Gottes die Worte Jahwes an das Volk gerichtet hatte. Nein, er durchlebte seine Botschaften auch noch am eigenen Leib mit. Denn viele seiner persönlichen Erlebnisse, die stehen in ganz, ganz enger Verbindung mit seiner Botschaft. Also das war gar nicht zu trennen, sein Leben und die Predigten, die er hielt. Oft werden auch noch symbolische Handlungen Teil seiner Botschaft. Das heißt, sein Leben, sein Dienst sind ganz eng miteinander verwoben. Und so erhalten wir interessanterweise, das werdet ihr feststellen, auch beim Lesen, immer wieder Einblicke in sein Inneres, in seine Gefühlswelt, in seine Gedanken, seine Überlegungen, seine Zweifel, seine Fragen, seine Herausforderungen, die er hatte. Auch die innere Aufgewühltheit, warum kehrt Israel nicht um, verhält sich immer weiter gottlos. Aus diesem Grund, weil er so viel mitteilt, wissen wir über Jeremia mehr als über jeden anderen schreibenden Propheten der Bibel. Dem Wesen nach war er wohl eher sensibel, empfindsam, auch voller Mitgefühl mit seinen Brüdern und Schwestern. Und trotzdem berief ihm Gott mit ganzem Ernst den Abfall für Israel anzuprangern, das kommende Gericht zu verkündigen. Ein schwerer Auftrag. Dazu kommt, die Zeit, in der er lebte, war auch weltpolitisch sehr angespannt. Denn Israel war wie eingekeilt zwischen den damaligen Mächten Assyrien, Ägypten und Babylon. Weil alle kämpften immer noch so ein bisschen um die Vormachtstellung. Assyrien, seht ihr hier oben, ist schon in Klammer gesetzt, denn es hatte seine Hochzeit bereits hinter sich. War schon wieder dran, Macht zu verlieren. Von Osten her kam nämlich die Walze des Babylonischen Reiches, hat immer mehr Land überrollt und eingenommen, ist immer zu größerer Stärke aufgestiegen und hat so diese fast 200-jährige Vormachtstellung Assyriens nach und nach beendet. Und unter Nebukadnezar war es dann ja auch Babylon, das von Gott benutzt wurde, um Israel für seine tiefe Entfremdung von Gott zu bestrafen. Babylon mit Nebukadnezar war Gerichtsmittel Gottes. Neben dem weltpolitischen Erdbeben ging es aber auch in Israel drunter und drüber. Vor allem, was das religiöse und das soziale Leben im Miteinander betraf. Nach außen hin hatten die Juden des Südreichs zwar durchaus noch einen religiösen Anstrich, denn schließlich stand immer noch der Tempel Salomos, in dem die vorgeschriebenen Opfer dargebracht wurden. Die religiösen Feste wurden immer noch gefeiert. Das Leben ging quasi weiter. Sie hatten kürzlich sogar erst das Gesetzbuch des Mose unter König Josia wiederentdeckt. Es gab kleine Reformen. So ein bisschen Hoffnung war wieder aufgekeimt. Aber auch unter Josia gab es leider keine langfristige geistliche Veränderung im Volk. Denn, was war das Problem? Der Götzendienst, der schon von vielen Vorfahren eingeführt wurde. Ja, schon jahrhundertelang war der Götzendienst in Israel eingekehrt. Und deshalb waren alle Umkehrversuche von den gottesfürchtigen Königen und Propheten, die wir vorher gesehen haben, immer nur wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Israel hatte sich von Gott abgekehrt. Zu tief war ihre Abwendung im Herzen von Gott. Obwohl das äußere fromme Mäntelchen immer noch aufrechterhalten wurde. Hier dürfen wir für uns die Wahrheit festhalten, dass fromme Rituale kein Ersatz für Gehorsam Gott gegenüber sind. Ganz egal, was wir nach außen hin vorgeben, wie wir auftreten, was wir richtig machen in den Augen eines Christen. Ganz egal, wie gut poliert unser äußerer Anstrich in der Sonne glänzt, so wie hier dieses Gold. Entscheidend ist immer unser Herz. Und die Frage, wie geht es meiner Beziehung zu meinem Herrn? Wie lebe ich mit ihm? Mache ich das alles nur, um von anderen gesehen zu werden, damit ich besser vor ihnen dastehe, mehr Anerkennung bekomme? Oder mache ich es, weil ich völlig überwältigt bin von Jesus und seiner Liebe? Warum bin ich denn zum Beispiel heute Morgen hier im Gottesdienst? Weil man das schon immer so macht? Weil es halt Tradition ist, am Sonntag hier den Platz zu wärmen? Oder hattest du wirklich den Wunsch verspürt heute Morgen, dass Gott zu dir spricht, dass du vorankommst in deinem Glaubensleben, dass du wachsen darfst mit ihm? Diese völlig falsche religiöse Entwicklung im Volk Gottes damals, sie gipfelte schließlich in der Anbetung und Verehrung der Himmelskönigin. Kapitel 44 berichtet darüber, wie abgefahren verschoben das Denken der damaligen Leute war. Zunächst sagen sie nämlich dem Jeremia glasklar ins Gesicht, dass sie von seinen Predigten wie viel halten? Nichts. Überhaupt nichts. Da antworteten dem Jeremia alle Männer, die wussten, dass ihre Frauen fremden Götter räucherten, und alle Frauen, die da standen, eine große Gemeinde, auch das ganze Volk, das im Land Ägypten in Patros wohnte, und sie sprachen, was das Wort angeht, das du im Namen des Herrn zu uns geredet hast, Jeremia, so wollen wir nicht auf dich hören. Sorry, falsche Baustelle. Es interessiert uns nicht die Bohne, was du uns zu sagen hast. Und es ist noch nicht alles. Wenn wir weiterlesen in den Versen 17 bis 19, dann wollen sie dem Jeremia allen Ernstes klar machen, dass ihr aktuelles Hungerproblem damit zusammenhängt, weil sie aufgehört haben, der Himmelskönigin zu räuchern. Den Gedanken spinnen sie wirklich zu Ende und sie sagen, hey, wir müssen zurück. Nicht zurück zu Jahwe, zurück zur Himmelskönigin. Die haben wir vernachlässigt. Das ist unser Problem. Es ist unglaublich, wenn man diesen Text hier liest, wie Israel sich von Gott abgewendet hat. In Vers 18 bringen sie es hier auf den Punkt. Sobald wir aufhörten, der Himmelskönigin zu räuchern und Trankopfer auszugießen, hat es uns überall gefehlt. Und wir wurden durch Schwert und Hungersnot aufgerieben. Wie tief war Israel hier gesunken? Und das, obwohl Jeremia schon so oft von diesem abscheulichen Götzendienst abgeraten hat, sie darauf hingewiesen hat, sie zum lebendigen Gott zurückbringen wollte, in unendlich vielen Predigten. Nein, sie waren so abgebrüht, völlig fern von Gott. Verständlicherweise tolerierte so eine Gesellschaft auch nicht die Verkündigung der Wahrheit durch den Mund Jeremias. Mit allen Mitteln und Möglichkeiten der Misshandlung versuchte man ihn deshalb mundtot zu machen. Hey, wir brauchen dich nicht, Jeremia. Du bist hier fehl am Platz. Einmal ließen sie ihn fast verhungern und noch vieles mehr musste er durchleiden. Aufgrund dieses religiösen Sturzfluges im Land ging es natürlich auch mit der Moral entsprechend abwärts. Wir lesen zum Beispiel in Kapitel 7, dass Kindermord, Diebstahl, Ehebruch, Lügen, Morden an der Tagesordnung war. Das war keine Ausnahme, das war keine Schlagzeile in der Bild-Zeitung, nein, es war tägliches Leben damals. Und das Traurige war, dass auch das normale Volk nichts mehr von Gottes Wort wissen wollte. Die einen spotteten nur, wenn der Jeremia mal wieder auftrat, andere lachten ihn aus und nicht wenige waren ausgesprochen rebellisch gegen ihn, legten mal mit richtigen Schimpftiraden gegen ihn los, Kapitel 43. Und man könnte sich fragen, wo war eigentlich das Interesse, das irgendwo noch ein bisschen Empfinden für Gottes Worte? War denn wirklich niemand mehr in der Lage, sich zu besinnen auf den lebendigen, einzigen Gott? Hatten sie alles vergessen, was Gott schon in der Geschichte Großes an seinem Volk getan hatte? Wie er sie aus Ägypten herausgeführt hatte, durch die Wüste, wie er ihnen das Land gegeben hatte, wie es unter David aufgeblüht war, wie Jerusalem erobert wurde, der Tempel gebaut wurde unter Salomo. Ja, war das alles vergessen in den Köpfen der Leute? Ich weiß nicht, wie oft sich Jeremia diese oder ähnliche Fragen gestellt hat. Sein Dienst war auf jeden Fall außerordentlich herausfordernd, oft mega frustrierend und auf lange Sicht sehr ermüdend. Denn schwerpunktmäßig über das Gericht Gottes zu predigen, das unaufhaltsam näher rückt, das ist natürlich auch nicht das erbaulichste aller Themen. Es ist klar. Und doch war sein Dienst nicht ganz ohne Hoffnung. Nein. Obwohl der geistliche Niedergang des Volkes den absoluten Tiefpunkt erreicht hatte, obwohl das Volk den Bund mit ihrem Gott zerbrochen hatte, wie man eine Ehe bricht, obwohl die heidnischen Babylonier in Kürze das Volk verschlingen würden, so stand doch die Zusage Gottes wie ein Lichtblick in der Ferne immer noch da. Ich werde euch nicht verlassen. Ich, sagt Gott, werde euch nicht völlig aufgeben. Nein, ich habe eine Zukunft für mein Volk vorbereitet. Auch wenn es zunächst durchs Gericht muss, aber es geht weiter. Ich blicke schon darüber hinaus und gebe euch Hoffnung. An dieser Stelle wollen wir nochmal innehalten und wir fassen zusammen. Jeremia, wenn wir ihn betrachten, wenn wir über ihn lesen, werden wir es auch selber sehen. Er war ein treuer, ein sehr treuer Diener Gottes, mitten in einer dunklen Umgebung. Und womöglich kommt uns das irgendwie bekannt vor. Auch wir leben in einer sehr dunklen Umgebung. Auch wir leben in krisengeschüttelten Zeiten, in denen es immer mehr drunter und drüber geht. Zeiten, in denen jeder tut, was ihm gefällt, ohne Rücksicht auf Verluste. Wir leben in einer Zeit, in der Gottes Gebote immer mehr mit Füßen getreten werden. Eine Welt, die uns immer mehr aufzwingen will, was wir zu glauben haben, was wir zu denken haben und was wir zu tun haben. Und obwohl sich kaum noch einer für Gott und seine ewigen Wahrheiten interessiert, streckt Gott immer noch seine Hände uns entgegen. Sein Rettungsarm. Er lädt die Menschen ein, zu ihm umzukehren, endlich Buße zu tun. Damals sandte Gott Jeremia mit einem Auftrag los. Heute schickt er uns los. Schick dich und mich hinaus in eine verlorene Welt, um ihnen das Evangelium zu predigen. Und obwohl die Gewitterwolken des kommenden Gerichtes sich klar abzeichnen, rennen die Menschen viel lieber in Hochgeschwindigkeit noch weiter weg von Gott. Weg in Richtung Hölle, in die ewige Verlorenheit. Und als Bibelleser wissen wir, dass diese Welt auf den großen Gerichtstag Gottes zusteuert. Dass die Zeit der Wiederkunft Jesu nahe bevorsteht und dass seine Herrschaft bald für alle sichtbar sein wird. Und ich glaube, deshalb ist es besonders wichtig, dass wir ganz neu eine Jeremia-Perspektive einnehmen. Dass wir uns neu gebrauchen lassen von Gott mitten in dieser dunklen Welt, in der wir leben. Ja, dass wir neu zu echter Christus-Nachfolge finden und ihn an erster Stelle setzen. Und lasst uns auch beten, dass wir nicht ins Jammern und Klagen verfallen, sondern dass wir uns immer wieder neu unserem Herrn ausliefern, der sein Leben für uns gegeben hat. Jeremia hätte viel Grund zum Klagen und Jammern gehabt. Wie oft war er einsam, war von allen verlassen. Vermutlich hatte er nicht mal einen Freund, mit dem er über all das reden konnte, keiner, dem er seine Not klagen konnte. Alle haben munter auf ihm rumgehackt, ihm Böses gemacht, ihn verflucht, ihn geschlagen, ihn ausgegrenzt, sich über ihn lustig gemacht. Jeremia war sogar der Einzige in der Bibel, dem Ehelosigkeit von Gott verordnet wurde. Jeremia 16. Und dennoch, trotz dieser Strapazen und Anstrengungen, war Jeremia ein Vorbild im Glauben. Einer, der seinem Gott treu blieb, bis ans bittere Ende. Deshalb, so sagt uns mal Jakobus in Kapitel 5, können uns solche Menschen als Vorbild dienen für unser Leben mit all den Herausforderungen, in die Gott uns hineinstellt. Weil diese Menschen uns den Glauben mitten in ihrem Leiden mit großer Geduld und mit großer Ausdauer vorgelebt haben. Wenn wir uns also in den nächsten Wochen mit Jeremia beschäftigen, beim Bibellesen ganz persönlich, du und Jeremia und Gott, ihr drei, dann schaut immer wieder ganz genau hin, wo soll er uns als Vorbild dienen? Wo möchte er uns Hilfestellung geben für unser eigenes Glaubensleben? Amen. Wir beten noch. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, das ja, dein gesamtes Wort lebendig ist, dass es von dir eingegeben ist, dass es uns etwas zu sagen hat, auch die alttestamentlichen Propheten, die manchmal gar nicht so leicht zu lesen sind. Aber danke, dass du sie uns aufschließt, dass du uns immer wieder zeigst, wie wir auch von ihnen lernen können für unser Leben. Und das wollen wir beten für das Buch Jeremia, wenn wir da eintauchen, wenn wir forschen, was du ja mit ihm auch durchlebt hast und mit dem Volk damals. Danke, dass du immer noch derselbe Gott bist. Du hast ihn hindurch begleitet, hast ihm die Zusagen nicht nur gegeben, sondern hast dich auch daran gehalten. Du hast ihn nicht im Stich gelassen, durch alle Herausforderungen und Schwierigkeiten hindurch. Und ja, das dürfen auch wir wissen. Du bist mit uns. Du bist der Gott, der uns sieht, der Gott, der uns Tag für Tag begleitet. Und es macht uns froh. Danke, dass du auch in die neue Woche mit uns gehst. Hilf, dass wir ja gerne in dein Wort hineinschauen, dass wir uns gerne von dir belehren lassen, dass wir von dir lernen wollen, vorankommen wollen im Glauben und zu Menschen werden, wie es Jeremia uns vorgelebt hat. Amen.